Ja, schön, dass du heute hier bist. Mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und schön, dass ihr heute hingekommen seid. Ihr seid so der harte Kern der Gemeinde, der sich heute hier aufgemacht hat, Karfreitag zu feiern. Und ja, Karfreitag, das ist immer so ein trauriger Anlass für uns Christen, weil dort unser Herr Jesus gestorben ist, aber andererseits auch etwas total Fröhliches, weil da auch so viel passiert ist, weil wir so viel bekommen haben von dem Tod Jesu Christi. Und das ist total schön. Und deswegen dürfen wir auch ruhig Karfreitag auch feiern. Und das machen wir nachher im Abendmahl. Wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann werden wir das feiern. Dann werden wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und uns daran freuen. Nimm dir kurz mal eine Minute Zeit und stell dir mal die größte Ungerechtigkeit vor, die dir jemals angetan wurde. Was ist die größte Ungerechtigkeit, die dir jemals angetan wurde? Nimm nur kurz mal eine Minute Zeit, überleg mal, was das sein könnte. Und jetzt, was hast du damit gemacht, mit dieser Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde? Bist du immer noch zornig deswegen? Steht das immer noch im Raum? Oder hast du deinen Frieden gefunden damit? Und wie hast du damals reagiert, als diese Ungerechtigkeit dir angetan wurde? Und jetzt stell dir mal vor, es wäre jetzt noch tausendmal schlimmer, diese Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde. Und das ist das, was Jesus Christus erlitten hat für dich. Diese schlimmste Ungerechtigkeit, das werden wir uns gleich angucken, diese schlimmste Ungerechtigkeit, das unaussprechliche Ungerechte, was wir je erleben können, das hat Jesus für uns erlitten, diese Ungerechtigkeit. Da werden wir heute drauf eingehen. Und diese Ungerechtigkeit, die Jesus erlebt hat, die hat er nicht nur erlebt an sich oder für sich und muss damit klarkommen, sondern die hat er erlebt für dich. Ich weiß nicht, wer von euch eine Ungerechtigkeit erlebt hat an sich für jemand anders. Aber das ist genau das, was Jesus passiert ist. Jesus hat eine absolute, bodenlose Ungerechtigkeit erlebt für dich. Weil Jesus dich lieb hat, weil Jesus dich unendlich lieb hat, hat er die größte Schande, die größte Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt auf sich genommen für dich. Ich möchte mit uns beten, bevor wir uns das nochmal anschauen und angucken. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und jetzt müsst ihr mir vertrauen. Wir müssen jetzt was machen, das wir normalerweise nicht machen. Auf dem Momentum College machen die es wahrscheinlich, aber wir machen es hier nicht. Aber ich würde euch einfach mal bitten, ja, in 1. Timotheus 2 steht, dass man, wenn man zu Gott betet, einfach mal die Hände hebt. Und da lade ich euch jetzt einfach zu ein, wer das möchte, dass ihr eure Hände hebt, jetzt im Gebet, und euch zu Gott ausstreckt, zu dem Mann am Kreuz, der seine Hände für euch auch hebt und auseinandergestreckt hat. Und ich bete mit uns. Heiliger Vater, ich danke dir dafür, dass du uns unendlich lieb hast. Ich danke dir, dass du ja deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, dass dein Sohn Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass deine Liebe, die ja am Kreuz sichtbar wird, so unendlich groß ist, so groß, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was da alles passiert ist, Herr. Wir wissen nur, dass es gut war für uns, dass wir dadurch Leben bekommen haben. Und so strecken wir uns aus zu dir als unseren Retter, als unseren Herrn, als unseren Meister, als den, dem wir lieben, dem wir vertrauen, dem wir nachfolgen wollen. Wir bitten dich einfach, dass du uns jetzt segnest in diesem Gottesdienst, dass du unsere Herzen berührst, dass wir anders herausgehen, als wir hineingekommen sind, dass wir eine Gotteserfahrung haben, dass wir eine Erfahrung haben mit dir, Herr. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen hier in dem Raum, ich bitte dich für jeden, der nicht hier sein kann, ich bitte dich einfach, dass du uns segnest. Amen. Gar nicht so schlimm, sah auch nicht charismatisch aus. Ja, alles gut. Im ersten Buch Mose in Genesis gibt es das Protoevangelium, das erste Evangelium. Ja, wir haben den Garten Eden, da ist die Welt noch in Ordnung, dann kommt die Schlange und bringt die Sünde quasi in die Welt, bringt Adam und Eva dazu zu sündigen, gegen Gott zu rebellieren. Und von da an geht es immer weiter bergab. Und es sieht hier aus, als wenn die Welt verloren wäre. Es ist Sünde in der Welt, es ist Tod auf einmal in der Welt und es ist auf einmal ganz schrecklich. Und im Genesis 3, 15, also im ersten Buch Mose 3, Vers 15, gibt Gott in dieser Dunkelheit, die jetzt gerade auftaucht, so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich lese uns den mal. Und Gott spricht: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der spricht hier zu der Schlange, zu dem Teufel. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und der Nachkomme, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist der erste Hinweis auf das Kreuz. Hier ist der erste Hinweis darauf, dass es eines Tages Hoffnung gibt. Dass eines Tages der Teufel besiegt wird. Dass die Sünde besiegt wird. Das, was die Welt in den Abgrund gestürzt hat, dass das wieder aufgehoben wird. Und jetzt können wir sagen, okay, gibt es Adam und Eva oder gab es es nicht? Ja, da ist ja die große Diskussion, hat die Schlange geredet oder hat sie nicht geredet? Aber wenn wir uns mal diese Welt anschauen und wir gucken mal, was in dieser Welt alles passiert an Ungerechtigkeit. Und da brauchen wir nur den Fernseher anschauen oder ich brauche nur in meine Familie zu gucken, manchmal wie ich mich benehme, vielleicht ungerecht. Oder ist egal, wohin ich schaue, ich sehe Ungerechtigkeit. Und wir alle haben so ein kleines Gerechtigkeitsbarometer in uns eingebaut. Wir alle wissen, wenn irgendwas gerecht ist oder ungerecht ist. Selbst die Kinder wissen es schon. Wenn der andere so ein Geschenk kriegt und der andere kriegt so ein Geschenk, ja, dann weiß das Kind schon, das ist ungerecht. Und immer wenn jemand krank wird, dann wissen wir, hier stimmt irgendwas nicht. Denn wenn jemand krank wird, dann werden wir traurig. Dann sind wir traurig. Und wenn jemand stirbt, dann wissen wir auch, hier ist etwas faul. Hier läuft irgendwas schief. Weil es tut weh, wenn jemand stirbt. Und dann werden wir traurig. Und deswegen versuchen wir auch die Beerdigung immer so schön zu machen. Deswegen schmücken wir das Grab, deswegen kommen da Kränze am Sarg hin. Wir versuchen den Tod ein bisschen schöner zu machen, aber letztendlich ist der Tod total was Schreckliches und wir wissen hier, da stimmt irgendetwas nicht. So soll es doch eigentlich nicht sein. Eigentlich vom Beginn an ist es eigentlich nicht so geplant gewesen, dass es Ungerechtigkeit gibt, dass es Krankheit gibt, wo Menschen leiden und dass es Tod gibt. Weil es tut so weh. Und wir sehnen uns danach, dass es Gerechtigkeit gibt. Wir sehnen uns danach, dass es Heilung gibt für die Kranken. Und wir sehnen uns danach, dass es Leben gibt, dort wo gestorben wird. Dass es ewiges Leben gibt. Und das ist es, was Gott hier im ersten Buch Mose verheißt. Dass es einen Retter geben wird. Dass Gott einen Retter schickt. Einen Helden. Jede gute Geschichte, jede Fernsehserie hat irgendeinen Helden. Oder eine Heldin. Und das sind Männer und Frauen, die treten auf, ja, wenn ihr so Actionfilme guckt, so wie ich, ja, die machen alle platt, die prügeln sich, ja, die sind präsent, die treten die Türen ein, ja, mit denen legt man sich besser nicht an. Oder jetzt auch die Helden, die Amazonen oder was weiß ich, diese alle Superwoman. Und auch hier in der Bibel wird von einem Held gesprochen. Aber dieser Held in der Bibel ist so ganz anders wie die Helden, die wir uns eigentlich vorstellen. Ist nicht laut und voller Gewalt und voller, ja, Action schon, ja. Aber ist nicht gewaltvoll, ist nicht so, wie man sich einen Held vorstellt. Die Bibel beschreibt ihn eher anders, wie einen Anti-Held. Und das lesen wir in Jesaja 53, und das lese ich uns mal vor, 700 Jahre bevor dieser Held geboren wird. Und wir wissen, wer dieser Held ist. Dieser Held ist Jesus Christus, der Antiheld. Ich sage mal ganz speziell, er ist nicht so ein Held wie die, den sich damals vorgestellt haben, der erstmal die ganzen Römer platt macht, sondern ist hier der Antiheld, der ganz anders die Welt rettet. Ganz anders. Und ich lese uns mal Jesaja 53, 2 bis 12. Und das ist 700 Jahre vor Jesus Kreuzigung, 700 Jahre bevor wir überhaupt wissen, dass Jesus da auftaucht und wir und wissen, was da passiert. Die Tanja hat eben Psalm 22 gelesen. Da wird die Kreuzigung Jesu versweise auch beschrieben, 1000 Jahre vor seiner Kreuzigung oder vor seiner Geburt. 1000 Jahre vor seiner Geburt wird schon beschrieben, wie Jesus stirbt und was Jesus sagt am Kreuz. Ich lese uns Jesaja 53. Und achtet mal darauf, was für ein Held ist das. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürren Erdreich. Also das heißt, er wuchs ganz normal auf, so wie jeder von uns. Nicht irgendwie in einem privilegierten Haushalt oder sonst irgendwas. Ganz schlicht. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Der hatte kein Heldenkinn. Er war kein Heldendude, kein großer Held, sondern hatte keine große Gestalt und hatte keine Pracht, nicht so, wie man sich einen Held vorstellt. Und wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leid. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, um unserer Sünden willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstumpft vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinen Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte vielen gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Was für ein Held. Der hat jetzt keinen platt gemacht. Er hat jetzt keinen wehgetan. Dieser Held hat keinen bestraft, der es eigentlich verdient hätte. Wenn mir Ungerechtigkeit angetan wird, dann möchte ich das rächen. Dann möchte ich den anderen dafür bestrafen. Dann möchte ich, dass der andere dafür leidet. Diese Gefühle kommen da in mir hoch. Oder man wünscht sich jemanden, der stärker ist. Ich weiß auch, als mir Ungerechtigkeit angetan wurde, da kam mein Retter, mein Bruder und hat die anderen bestraft für das, was sie mir angetan haben. Aber was schickt Gott hier für einen Retter? Gott schickt hier einen Retter, der leidet. Nicht der einen bestraft, sondern der die Bestrafung trägt. Jesus ist hier der Antiheld, sage ich mal. Er wird als Mann der Schmerzen bezeichnet. Und Jesus wurde so schlimm gequält und gefoltert, dass man ihn gar nicht angucken wollte. möchte mit uns durch ein paar Verse in Markus gehen und wir gucken uns jetzt mal die Kreuzigung an. Wir werfen einmal einen Blick da drauf und überlegen uns mal und gucken uns mal an, was Jesus für uns, für dich ertragen hat. Markus 15, 21. Jesus musste sein eigenes Kreuz bis zur Hinrichtungsstelle tragen. Das war damals so üblich. Zuerst wurden sie ausgepeitscht. Viele hatten das gar nicht überlebt, diese Folter. Und dann wurde ihnen dieser schwere, das war so dieser, wenn es ein Kreuz ist, dieser T-Träger quasi da oben, dieser Balken, der voller Blut und voller Schweiß von den Männern und Frauen waren, die vorgekreuzigt waren. Dieses raue Kreuz wird ihnen auf den Rücken gelegt, auf den Rücken, der zerschlagen ist, wo auf diesen offenen Rücken. Und das Ding muss er tragen. Wiegt so zwischen 40 und 50 Kilo. Und wir sehen, dass Jesus zu schwach ist, dieses Kreuz zu tragen. Und so kam Simeon zufällig vorbei und wurde gleich akquiriert und sollte ihm helfen, das Kreuz zu tragen. Simon begegnet hier Jesus zufällig. Der kam zufällig vorbei. Aber diese zufällige Begegnung hat sehr wahrscheinlich das Leben von Simeon, von Simon hier verändert und von seiner Familie. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Markus schreibt hier an die Gemeinde in Rom und die Gemeinde in Rom kennt wahrscheinlich Alexander und Rufus. Was sagt uns das? Dass wahrscheinlich diese Begegnung von Simon mit Jesus seine Familie verändert hat. Und genauso haben Leute wie ich, auch eine Begegnung mit Jesus gehabt und haben unsere Familien verändert. Wir sind zum Glauben gekommen. Unsere Kinder sind zum Glauben gekommen, weil wir Jesus begegnet sind. Und Simon muss hier das Kreuz für Jesus tragen. Und als Jesus dann endlich zur Hinrichtungsstelle gekommen ist, dann wollten sie ihm was zu trinken geben. Dieses Wein mit Myrrhe gemischt. Und es gab so eine Ministry, oder wie nennt man das, so einen Arbeitskreis, könnte man sagen, von Frauen damals. Wenn Menschen damals hingerichtet wurden, wenn Menschen ans Kreuz gingen, da waren Frauen, jüdische Frauen da, die hatten Wein mit Myrrhe zusammengemischt. Das ist sowas, das ist so ein starkes Schmerzmittel quasi. Heute würde man Schmerztabletten vielleicht geben, aber die haben das gemacht, um den Leuten, die da gequält wurden, die gekreuzigt wurden, das Leiden ein bisschen zu lindern. Das lesen wir in Talmud. Das ist eine jüdische Tradition. Und diese Frauen wollten auch Jesus was Gutes tun, dass er diese Schmerzen nicht ertragen muss. Aber Jesus hat es abgelehnt. Jesus wollte es nicht haben. Jesus hat es nicht genommen, weil er wollte wach sein. Er wollte es bewusst erleben, was da passiert. Er hat auf Schmerzmittel verzichtet. Und dann lesen wir, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Jesus wurde hier ausgezogen, nackt. Und er wurde ans Kreuz genagelt. Warum hat man ihn nackt ausgezogen? Weil man ihm die komplette Würde nehmen wollte. Man wollte die Verurteilten auch noch komplett beschämen. Und dann wurde um seine Kleider gelost, so wie es auch schon vorausgesagt wurde. In Markus 15, 25 lesen wir dann, es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden, und mit ihm kreuzigten sie auch zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter den Gesetzlosen gerechnet worden. Es war damals üblich, dass man den Leuten die Anklage um den Hals hing. Sie mussten mit der Anklage um den Hals und mit dem Kreuz auf dem Rücken, mussten sie eigentlich zur Hinrichtungsstelle gehen, um sie nochmal zu beschämen, weil da drauf stand dann drauf, was sie Böses und Schlimmes und Ungerechtes getan haben. Und Jesus haben sie es dann über den Kopf angebracht. Nur bei Jesus stand drauf, König der Juden. Das war eigentlich kein Verbrechen, was er hier gemacht hatte, sondern es hat eigentlich gestimmt. Jesus war der wahre König der Juden, Nachkomme Davids. Und Jesus wurde hier mit zwei anderen Verbrechern gekreuzigt und er war in ihrer Mitte und Jesus war der einzige von den dreien, der wirklich unschuldig war. Was für eine Ungerechtigkeit, die hier passiert. Der einzige, der gerecht ist, ist Jesus in der Mitte. Und die anderen beiden waren nicht unschuldig. Markus 15, 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, steige vom Kreuz herab. Und gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. In Malaysia gibt es immer noch die Scharia. Und da gibt es ein Bild, das wollte ich zuerst zeigen, mache ich jetzt aber nicht. Da wird eine Frau, die ist wegen Ehebruch oder wegen vorehelichen Sex, wurde die da verurteilt und die kriegt 30 Peitschenhiebe. Und diese Frau auf dem Foto, die kniet da. So. Und hinter ihr ist der Vollstrecker, sage ich mal, mit dieser langen Peitsche und haut ihr richtig hinten auf den Rücken drauf. 30 Mal. Die Frau mussten sie nachher raustragen, weil die einfach durch war. Die war komplett fertig. Und das Foto ist von hinten aufgenommen und vorne sind Zuschauer. Und wisst ihr, wie die da vorne stehen, die Zuschauer, vor dieser Frau, die da wirklich fast zu Tode geprügelt wird? Die stehen da mit ihren Handys und machen Fotos und filmen das. Und wenn du die Gesichter von denen anguckst, die lachen. Die geilen sich auf, dass diese Frau verprügelt wird. Die muss dann herausgetragen werden. Und bei Jesus war das nicht anders. Da war es ohne Cellphones, ohne Handys. Aber die Leute kamen auch und haben sich das angeguckt und haben sich lustig gemacht. Die haben sich lustig gemacht über die, die schon am Leiden waren, die da oben am Kreuz verrecken. Das Bösartigste, was hier passiert, kommt zutage. Und diese Hinrichtungsstätten waren immer dort, wo die meisten Leute entlang gingen, an den öffentlichen Straßen, dort, wo viele Leute vorbeikommen. Und da hing Jesus und die anderen Räuber nackt. Und über die wurden noch Witze gemacht und über sie wurde gelästert. Und jetzt wird hier nicht nur der Körper gefoltert, sondern auch noch die Seele. Sie treiben Spott mit ihnen, sie machen sich lustig über sie und besonders über Jesus. Alle hacken hier auf Jesus rum. Jesus hat nicht nur damit jetzt zu kämpfen, dass er nicht genug Luft kriegt, wenn er so ans Kreuz genagelt ist und dass ihm der Rücken wehtut und alles andere und voller Schmerzen ist, sondern jetzt kriegt er auch noch diese Stiche ins Herz, wenn Menschen bösartig über ihn lachen. Und er sieht die Hohenpriester und die Theologen, die es eigentlich besser wissen müssten. Und sie sind nicht besser. Was für eine Tragik. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, da hängt Gott, der Schöpfer, am Kreuz und schaut auf seine Schöpfung, auf jeden einzelnen Menschen, den er geschaffen hat und liebt. Und was kriegt er zurück von diesen Menschen, die er unendlich liebt? Was kriegt er zurück von den Menschen, für die er jetzt eigentlich in diesem Augenblick stirbt? Hohn und Spott. Und sie sagen, rette dich selbst. Aber Jesus hängt am Kreuz, er braucht sich nicht selbst retten. Eigentlich, Jesus braucht nicht gerettet werden. Wer gerettet werden muss, sind die Leute, die da stehen. Jesus muss nicht gerettet werden. Wer gerettet werden muss, sind wir. Du bist der, der gerettet werden muss. Nicht Jesus. Und die Nägel am Kreuz, das sind nicht die Dinge, die Jesus festhalten am Kreuz, sondern seine Liebe hält ihn am Kreuz fest. Seine Liebe zu dir. Was hättest du gemacht, hättest du die Macht von Jesus? Ich habe mich das mal gefragt. Wenn ich Jesus wäre und ich hätte die Macht und die Power, ja, Myriaden von Engeln zu holen und alle Platz zu machen und vom Kreuz zu gehen, das Kreuz runterzubrechen und einmal drauf zu schlagen, was hättest du gemacht mit dieser Macht? Hättest du das gemacht, wie Jesus gemacht hätte, auf diese Macht verzichtet? Und wie häufig haben wir Macht über andere und nutzen unsere Macht nicht so, wie Jesus es gerne hätte? Wie oft haben wir Macht und missbrauchen hier Macht und Jesus verzichtet hier auf die Macht? Jesus gibt den Leuten nicht das, was sie verdienen, sondern er erträgt es, um sie zu retten. Und auch die beiden Verbrecher hacken auf Jesus hier rum. Und Jesus ist auf einmal ganz allein am Kreuz. Die Leute lästern über ihn und schimpfen über ihn. Die Verbrecher, die so ein bisschen mit sympathisieren hätten können. Ja, in Lukas lesen wir es nachher nochmal anders. Aber Jesus ist hier allein. Die Verbrecher lästern über ihn auch. Und dann lesen wir Markus 15, Vers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus fühlt sich hier verlassen. Und Jesus fühlt sich sogar von Gott verlassen. Jesus fehlen jetzt die Worte. Er zitiert Psalm 22. Und wisst ihr, was hier auffällt? Wenn wir uns die Gebete von Jesus angucken, Jesus hat noch nie so gebetet. Jesus hat noch nie Gott Gott genannt, sondern immer Vater. Und hier am Kreuz, in seiner dunkelsten Stunde, in seiner tiefsten Verzweiflung, wo er sich selbst von Gott verlassen fühlt, nennt er ihn jetzt nicht mehr Vater, sondern Gott. Und er fühlt sich von Gott verlassen. Und er spürt diese Gottlosigkeit und Verlassenheit der Welt. Ich glaube an dieser Stelle nicht, dass Gott Jesus verlassen hat. Aber Jesus fühlt sich verlassen. Und wie häufig fühlst du dich von Gott verlassen? Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich von Gott verlassen fühlt. Er kann mit sympathisieren, mit dir sympathisieren. Er weiß, was du empfindest. Aber Jesus hat uns auch versprochen, dass er mit uns ist bis ans Ende der Welt. Und nun kommt hier diese letzte Schmähung in der Leidensgeschichte Jesu in Markus 15, 35. Und das ist der Höhepunkt von der Bösartigkeit der Menschen, die Jesus hier erfährt. Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen: Siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, und ihn herabzunehmen. Hier machen sie sich lustig über Jesus. Sie wollen ihn das Maul stopfen. Sie wollen Gott das Maul stopfen mit einem Schwamm Essig. Warum war da ein Schwamm? Und Essig. Was haben die damit gemacht? Früher haben die sich den Hintern mit Schwämmen abgewischt. Diese waren so kleine Schwämme, die waren in kleinen Essigbehältern drin. Und damit haben sie sich den Hintern abgewischt. Und das war in den Essig drin, damit das desinfizierend ist. Und jetzt treiben sie ihren Hohn und Spott damit und machen es auf einen Stab drauf und stecken das, diesen Schwamm Jesus in den Mund. Und mit diesem Geschmack auf den Lippen stirbt Jesus am Kreuz. Markus 15, 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig: Dieser Mensch war Gottes Sohn. Und am Ende ist es ein Heide, jemand, der kein Jude war, der erkannt hat, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, dass er eine bodenlose Ungerechtigkeit passiert am Kreuz. Eine bodenlose Ungerechtigkeit. Was für eine Ungerechtigkeit, die hier passiert ist. Der, der ohne Sünde war, der Einzige, der gerecht war, der Einzige, der es nicht verdient hatte zu sterben, stirbt am Kreuz. Und der, der absolut gut war und nie was Böses gemacht hat, er erfährt die ganze Bösartigkeit der Welt. Und stirbt den schlimmsten Tod. Was für ein Held, was für ein Antiheld. Nicht ein Held, der seine Feinde vernichtet, sondern der seine Feinde liebt bis in den Tod. Und er stirbt diesen Tod, damit seine Feinde gerettet werden. Denn eigentlich hätten wir Menschen den Tod verdient, weil wir Sünder sind. Wir sind eigentlich schuld an dieser ganzen Misere. Wir sind eigentlich schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Du bist eigentlich schuld, dass in deinem Umfeld manchmal die Welt so ist, wie sie ist. Da tragen wir alle Schuld. Und wir alle laden Schuld auf uns. Und diese Schuld hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und diese Schuld hat Jesus am Kreuz gehalten. Weil Jesus uns so unendlich liebt, dass er deine und meine Schuld wegnehmen will. Dass er dich nicht mehr länger belästigt, dass er dich nicht länger niederdrückt, dass Jesus für dich gestorben ist, bedeutet, dass du frei bist von deiner Schuld. Wenn du das glaubst, wird deine Schuld dir genommen. Und das ist für mich dieses Wunder von Golgatha, das, was wir auch feiern. Dass das ist das Wunder, was hier passiert ist, dass die, die wirklich schuld sind, aber an Jesus Christus glauben, das bekommen, was sie eigentlich nicht sind und eigentlich nicht verdient haben, denn an Jesus seine absolute Gerechtigkeit und Unschuldigkeit. Und Jesus ist das geworden, was wir eigentlich sind, was du bist. Du kennst dich gut, ich kenne mich gut. Und Jesus wurde das, was ich bin. Alles meine Bösartigkeit, meine Sünde, meine Schlechtigkeit, das ist Jesus geworden für mich. Und ich bin reingemacht worden von Jesus. Sündlos. Luther nennt es den fröhlichen Wechsel. Und das sagt hier im Johannes 3,16 sagt Jesus, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir ans Kreuz denken, an diese Ungerechtigkeit, die passiert ist, das hat Jesus für dich gemacht, damit du Leben hast. Damit du ewiges Leben hast. So eine große Liebe hatte für dich. Und daran wollen wir jetzt einfach denken und einfach dafür danken, das, was Jesus für uns getan hat. Und nehmt euch einfach mal 2-3 Minuten Zeit, nur du und Jesus, und dank ihm dafür. Dank ihm dafür, dass er das geworden ist, was du bist, und dass du das geworden bist, was er ist. Dass du ein neuer Mensch wurdest. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, weil du noch nicht an Jesus glaubst, dann lade ihn ein. Sag, ich möchte an dich glauben. Ich möchte auch gerecht werden. Nimm du meine Sünde, meine Schuld. Nimm du das von mir. Und vielleicht ist jemand hier, der auch sagen muss, ich muss wieder einen Neuanfang machen. Und wieder ganz neu seine Sünde Jesus geben und sagen, hier, Herr, werd du mein Herr und Retter.